Vor exakt einer Woche veräppte Teil 1 des Dossiers Patrick Barb und Harald Kujat so.
Und wäre denn eine Ukraine ohne Zugang zum Schwarzen Meer als selbstständiger Staat überhaupt noch lebensfähig? Oder würde dies ja bedeuten, dass dieses Land zwischen Ost und West zerrieben wird?
Über diese kluge Frage von Patrick Barb wollen wir alle gemeinsam nachdenken. Bis zum kommenden Donnerstag, da gibt es Teil 2 des Barb-Kujat-Dossiers. Wer jetzt schon das gesamte Gespräch hören will, der schaut auf den Kanal von Patrick Barb.
Das Dossier. Die ständige Neutralität. Nur die ständige Neutralität und die Blockfreiheit ermöglicht ja auch diese Brückenbildung zwischen Ost und West. Das ist der Entscheidende. Und das würde auch mit der russischen Strategie, die sie seit Mitte der 90er Jahre verfolgt, nämlich eine Pufferzone zu bilden zwischen der NATO und Russland, eben um eine direkte Konfrontation, einen Krieg zu verhindern, übereinstimmen. Also ein Cordon sanitaire sozusagen zwischen Russland und der NATO. Aber es kommt, ich gehe noch einen Schritt weiter. Wissen Sie, der Ukraine-Krieg, wenn er mal beendet wird, dann ist der ist wie ein Korken auf einer Flasche. Und wenn das Ende des Krieges bedeutet, dass der Korken entfernt wird, und dann entsteht die Möglichkeit, die Option, eine europäische Friedens- und Sicherheitsordnung zu schaffen, in der sowohl Russland als auch die Ukraine ihren Platz haben. Wir leben nun einmal mit Russland auf dem gleichen Kontinent. Das kann man nicht verändern. Also müssen wir doch versuchen, einen Weg zu finden, der die internationale Lage auf unserem Kontinent stabilisiert, der uns eben eine Zukunft, auch unseren künftigen Generationen, eine Zukunft verspricht in Frieden, in Sicherheit, in Wohlstand. Alles das ist doch im Augenblick gefährdet. Wir sehen doch die Auswirkungen auch unserer Sanktionspolitik auf unsere eigene Industrie, auf unsere Wirtschaft. Wir sind doch in einer Phase des Niedergangs auch. Wir gefährden die Zukunft künftiger Generationen mit dieser Politik. Und dabei ist doch unsere Verfassung, das Grundgesetz, eigentlich eine Friedensverfassung. Da steht doch, wir haben doch der Parlamentarische Rat, der 1949 das Grundgesetz geschaffen hat, der war natürlich geprägt durch dieses Jahrhundert der beiden Weltkriege und hat deshalb in die Präambel bereits geschrieben, Deutschland soll als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt dienen. Also auch dem Frieden der Ukraine und dem Frieden mit Russland. Und es geht ja, die Verfassung geht ja noch viel weiter. Selbst der Beitritt zur NATO ist mit einer Auflage verbunden. Da heißt es nämlich, der Bund kann sich einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen. Jetzt habe ich aber etwas ausgelassen, was auch in der Verfassung steht. Nämlich, dass vollständig heißt dieser Satz, der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System kollektiver gegenseitiger Sicherheit einordnen. Wo sehen wir das denn heute? Wo handeln wir in der NATO zur Wahrung des Friedens? Was tun wir, um dem Anspruch der Verfassung gerecht zu werden? Ich sehe das nicht. Ich sehe nur, dass wir über die gesamte Zeit des Krieges diesen Krieg genährt haben. Mit Geld, mit Material, mit politischer Unterstützung. Wir haben aber keinen einzigen Versuch gemacht, diesen Krieg friedlich zu beenden, so wie es eigentlich unsere Verfassung erfordert.
Wenn die Bundesregierungen, man muss ja von mehreren sprechen, diesem Friedensgebot des Grundgesetzes nicht gerecht wird, wenn ein deutscher Beitrag seit nunmehr fast 5 Jahren fehlt, auf Frieden in der Ukraine hinzuwirken, verhalten sich diese Bundesregierungen dann verfassungswidrig?
Naja, der Verfassungsauftrag ist eindeutig. Daran gibt es ja gar keinen Zweifel. Es ist ja nicht nur diese Bestimmung, die nicht beachtet wird. Das Gleiche, ich spreche jetzt mal als ehemaliger Militär, das Gleiche gilt ja auch für die Streitkräfte. Auch da ist die Verfassung glasklar. Es heißt, der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Das heißt, die Streitkräfte müssen auch in der Lage sein, unser Land und unsere Bevölkerung zu verteidigen, für das Wohlergehen unserer Bevölkerung sich einzusetzen. Wir haben aber 2011 eine Reform der Bundeswehr durchgeführt, die nannte sich die Neuausrichtung der Bundeswehr. Und Neuausrichtung hieß, weg von der Landes- und Bündnisverteidigung hin nur noch zu Auslandseinsätzen. Nun gut, das Bundesverfassungsgericht hat in mehreren Grundsatzurteilen der Bundesregierung hier einen breiten Spielraum eingeräumt für solche Auslandseinsätze, aber an ganz enge Bedingungen geknüpft beispielsweise. Aber der Grundsatz, der eigentliche Auftrag ist damit nicht aufgehoben. Und wir haben also bisher mit diesem Zustand gelebt, dass die Verfassung gebrochen wurde, dass wir sie nicht eingehalten haben. Nun wird ja seit einiger Zeit versucht, diese Fähigkeit der Landes- und Bündnisverteidigung wiederherzustellen. Dazu verpflichtet uns die Verfassung. Dazu brauchen wir im Übrigen keine Bedrohungsperzeption, wie das immer wieder der Fall ist, sondern es reicht völlig aus, wenn wir den Auftrag der Verfassung erfüllen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen in der Lage sein, unser Land zu verteidigen. Und wenn ich schon jetzt das Wort habe von Ihnen, dann will ich noch etwas hinzufügen. Ich bin nicht dagegen, dass wir mehr für die Bundeswehr tun. Häufig wird ja von Aufrüstung, das ist immer ein negativ besetzter Begriff, gesprochen. Nein, die Bundeswehr muss tatsächlich diesen Verfassungsauftrag erfüllen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, die Bundeswehr muss auch einen Beitrag zum Frieden leisten. Und diesen Beitrag kann sie leisten, wenn wir ein Gleichgewicht der Kräfte herstellen. Wenn ein Gleichgewicht der Kräfte besteht, dann hat keine Seite die Versuchung, jetzt tatsächlich einen Angriff vorzunehmen. Deshalb hat Helmut Schmidt gesagt, ein Gleichgewicht der Kräfte ist eine notwendige Voraussetzung für den Frieden. Aber er hat zugleich gesagt, es ist keine hinreichende Voraussetzung für den Frieden. Für eine hinreichende Voraussetzung braucht ein Gleichgewicht der Kräfte die politische Stabilisierung. Das heißt, wir müssen mit der anderen Seite reden.
Wie dumm doch das Sprichwort, reden ist Silber, schweigen ist Gold. Reden wir über Abschaffung von Verträgen.
Das doch je. Wir haben in der Vergangenheit ganz für unsere Sicherheit elementare Abrüstungs- und Rüstungskontrollvereinbarungen abgeschafft, gekündigt. Da ist der INF-Vertrag, der für unsere Sicherheit von existenzieller Bedeutung war. Da eine ganze Kategorie mit mehreren tausend Waffen, nuklearfähigen Waffensystemen zur Zerstörung gebracht hat. Da ist der Vertrag über den offenen Himmel gekündigt worden, der es uns ermöglicht hat, uns ein eigenes Bild von der Lageentwicklung auf der anderen Seite zu verschaffen und damit ein sicheres Fundament für eine Bedrohungsanalyse zu schaffen. Und ich will nur diese beiden erwähnen. Inzwischen ist ja auch der Vertrag über interkontinentalstrategische Systeme ausgelaufen und vieles andere mehr. Hier gibt es einen enormen Raum an Handlungsbedarf. Aber nichts von dem geschieht. Weder gibt es Gespräche mit der anderen Seite, noch gibt es das Bemühen um Abrüstung und Rüstungskontrolle, noch gibt es das Bemühen um vertrauensbildende Maßnahmen. Das heißt also, das, was von unseren Politikern gefordert wird, jedenfalls von Helmut Schmidt gefordert wurde, um ein hinreichendes Maß an politischer Stabilisierung zu schaffen, die es uns erlaubt zu sagen, jetzt haben wir zumindest eine internationale Stabilität, die uns die Perspektive aus Frieden eröffnet. Das alles geschieht nicht. Was wir tun, ist der erste Teil, auch da, ich bin nicht dagegen, ich wiederhole das nochmal, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass auch die Bundeswehr einen großen Beitrag unserer Leistungsfähigkeit und der Größe unseres Staates angemessenen Beitrag zur Bündnisverteidigung leisten muss und eben auch einen Beitrag zur Herstellung eines Kräftegleichgewichts. Aber dies darf nicht alleine geschehen. Dieser isolierte Ansatz ist nicht geeignet, Frieden herzustellen, sondern er birgt das Risiko, dass ein Rüstungswettlauf entsteht.
Rheinmetall.
Rüstungswettlauf könnte entstehen, wie uns allen.
Creating a deadly cloud.
Darauf erstmal eine Trinkpause.
Wo ist der Deinhalt?
Sehen Sie darin Politikversagen?
Naja, wenn die Politik ihren Aufgaben nicht gerecht wird, dann versagt sie natürlich.
Auch vor der Verfassung?
Naja, auch vor der Verfassung. Völlig eindeutig. Interessant ist ja nur dabei, dass das in unseren Medien überhaupt nicht thematisiert wird. Herrscht also ein stillschweigendes Einvernehmen, so diese Dinge, die eigentlich für das Schicksal unseres Landes und das Schicksal unseres Volkes von existenzieller Bedeutung sind, aus der Berichterstattung auszuklammern.
Ich rege aber an dieser Stelle achtsam zu sein, Verbrechen nicht Versagen zu nennen, sonst versagen am Ende wir hier.
Wer auf ZDF und ARD angewiesen ist, der muss geistig zurückbleiben.
Das mit der Berichterstattung lehrte uns nämlich schon Günter Held im Fernsehen der DDR der 70er Jahre.
Das Dossier.
Nicht, dass dem noch etwas Systemisches innewohnen könnte. Aber mal ganz ohne Ernst, vereidigt sind wir am Ende alle auf denselben Wisch. Wer auch immer es schrieb, müssten da nicht doch die einen oder anderen in Führungsebenen vorsichtig anmerken, Bedenken äußern. Ich will ja nicht zu weit gehen. Patrick Barb geht zur Europäisierung des Konfliktes.
Inzwischen tragen die Europäer die Hauptlast des Ukraine-Krieges. Ist es US-Präsident Trump gelungen, den Ukraine-Krieg zu europäisieren, oder führen die Europäer ein Eigenleben? Ist es ein Eigenleben? Eskalieren die Europäer? Oder ist es eine Art Arbeitsteilung mit den Vereinigten Staaten?
Ja, es ist, wir haben ja davon gesprochen, dass es ein Stellvertreterkrieg ist. Stellvertreterkrieg deshalb, weil die Vereinigten Staaten hier einen ganz entscheidenden Anteil hatten, muss man sagen, an diesem Ukraine-Krieg. Nun ist es immer noch ein Stellvertreterkrieg, aber es ist unser Krieg. Es ist der Krieg der Europäer. Die Amerikaner leisten nach wie vor, das wird nur nicht so deutlich, einen wichtigen Beitrag in der Unterstützung der Ukraine, aber die eigentliche Last, die finanzielle Last vor allen Dingen, die materielle Last, die liegt auf den Schultern der Europäer. Und sie wird noch größer werden, wenn einmal Frieden eintritt und wenn es darum geht, die Ukraine wieder aufzubauen. Wir haben überhaupt noch keine Vorstellung offensichtlich davon, welche Lasten auf uns und vor allen Dingen auf die kommenden europäischen und deutschen Generationen zukommen werden.
Das wirft mir jetzt schon einen Schatten auf den Tag.
In Wiesbaden, in den amerikanischen Stützpunkten, werden die Satellitendaten aufbereitet und die ukrainischen Richtkanoniere kriegen das im Grunde genommen direkt aufs iPad und können fast zeitgleich ihre Waffen einsetzen. Die Amerikaner könnten die Ukraine an den Verhandlungstisch zwingen, indem sie die Weitergabe dieser Satellitendaten einstellen. Warum tut Washington das nicht?
Ja, das ist genau der Punkt. Der Krieg, wenn die Amerikaner, also die europäische Unterstützung ist essentiell für die Führung des Krieges essentiell. Die amerikanische Unterstützung ist essentiell in der Frage, kann den Krieg jetzt beenden oder führen wir ihn weiter? Wenn, es ist genauso wie Sie sagen, wenn die amerikanischen Systeme ausfallen für die Ukraine, völlig abgesehen von den Mitarbeitern amerikanischer Organisationen, die noch beratend in der Ukraine tätig sind, aber wenn diese Unterstützung, ich nannte ja vorhin das System Palantir, hinzukommt, also von Musk, das System Starlink beispielsweise, das ganz, ganz wichtig ist für die Ukraine, wenn das von heute auf morgen abgestellt würde, wäre der Krieg zu Ende.
Warum setzen die Russen bei ihren Angriffen auf die Infrastruktur der Ukraine so wenige Oreschniks ein? Haben sie so wenige oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich schätze das so ein. Der erste Einsatz, der erfolgt ist, war im Grunde ein Testangriff. Man hat damit sozusagen zwei Dinge verbunden. Man hat also die Wirkung erzeugt, die man erzeugen wollte, und man hatte gleichzeitig die Möglichkeit, genau zu vermessen, millimeterweise sozusagen zu vermessen, ob das System so funktioniert, wie es geplant war. Es handelt sich ja um nicht nur um eine Rakete an sich, sondern eine Rakete mit 6 unabhängig voneinander steuerbaren Gefechtsköpfen. Und da ist es natürlich sehr wichtig, dass man weiß, funktioniert die Steuerung dieser Gefechtsköpfe so, dass diese 6 verschiedenen Ziele mit einem Schuss präzise getroffen werden. Das ist bei diesem ersten Einsatz bereits geschehen und man hat das entsprechend ausgewertet und vermessen. Das bedeutet aber, dass bis dahin keine große Anzahl an Raketen produziert war und man danach erst dann begonnen hat, die eigentliche Produktion hochzufahren. Insofern ist das sicherlich so, dass man bei diesem System erstens noch nicht so viele Raketen hat, zweitens aber auch ist es ein wertvolles System, ein Hochwert sozusagen Waffensystem, das man nur einsetzt, wenn tatsächlich die Ziele auch hochwertig sind.
Einige dieser hochwertigen Ziele wurden uns ja schon übermittelt. In der Ukraine, von der man offensichtlich annimmt, dass sie mit dem Konflikt weniger zu tun hat, mag es auch Ziele geben, aber weniger hochwertig.
In Russland hat Putin immer noch Zustimmungswerte von über 70% von unabhängigen Instituten. Also davon könnte ja ein Bundeskanzler Friedrich Merz nur träumen.
Davon könnten viele, viele westliche Politiker nur träumen.
Ihr alten Spötter, die Menschen wissen halt nicht, wie gut es ihnen geht.
Und wir können doch alle dem Herrgott dankbar sein, dass wir in einem solchen Land leben wie der Bundesrepublik Deutschland.
Ich fürchte, den Herrgott werden wir brauchen.
Ich sag das ohne jede Lamoyanz. Eine wohlhabende Gesellschaft zu verändern, ist viel schwieriger, als ein Land nach Krieg und Zerstörung wieder aufzubauen.
Patrick Barb, Harald Kujat.
Mir ist sehr unwohl zumute.
Das Dossier, mögen wir alle unseren Frieden finden.
Frieden gibt's auf jedem Frieden.
Hallo, Marcel. Ich bin das neue Auto. Gut siehst du aus. Kannst du, bevor ich starte, deine Haltung zum aggressiven russischen Angriffskrieg bekunden?
Ja, aber sehr gerne. Ich habe da was für dich vorbereitet.
Putins pro-russischer, brutaler, aggressiver, imperialer, heimtückischer, selbsternannter, grausamer Angriffskrieg.
Danke, das klang doch fantastisch. Dann starte ich für dich, Marcel.
Und so sind wir geschwind drin am 23. Juli 2026, die kleine Audiodatei von Radio Marabu. Und ganz lustig kann es nicht bleiben, die Tagesschau eröffnet heute mit einem und gestern mit einem anderen. Mit dem anderen beginne ich. Die ukrainische Armee hat eine neue Führung, die Tagesschau frohlockt. Eine schlechte Nachricht für Russland, forciert in der Überschrift die Fortführung des Krieges, steht damit für mich konsequent außerhalb des Grundgesetzes und dessen Friedensgebot, wer auch immer es verfasste. Unmissverständlich ist, dass als man es verfasste, noch Erinnerungen bestanden an Weltkrieg II, fast 60 Millionen Tote, fast 30 Millionen Sowjetmenschen, davon die Hälfte Zivilisten, und schreibt man die Täterschaft zu, völkerrechtlich, Feindstaatenklausel, UN-Charta. Ich mach's kurz. Es scheint heute vergessen. Zitiert wird Sicherheitsexperte Nico Lange, der unlängst auf X plädierte, dass Deutschland gemeinsam mit seinen europäischen Partnern den Druck auf Russland in der Exklave Kaliningrad und im Ostseeraum verstärken solle, nannte als Vorbild den ukrainischen Drohnenkrieg gegen die russische Seelogistik rund um die Krim. Lange ist Militärexperte, Politikwissenschaftler, CDU-Funktionär. Wirkt in der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Exklave Kaliningrad, früher Königsberg Deutsch, steht seit einiger Zeit im Fokus der Drohungen deutscher Militärvertreter und NATO-Militärs. Lange korrekt zitiert, Wenn die Ukraine nun auf der Krim und im Asowschen Meer Druck auf Russland ausübt, sollten wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern gleichzeitig den Druck auf Russland in Kaliningrad und im Ostseeraum verstärken. Und etwas weiter, die Krim und Kaliningrad dürfen keine strategischen Vorposten für Russland sein, sie müssen vielmehr zu kostspieligen strategischen Nachteilen werden. Nun kann man sagen, die Krim ist als russisches Gebiet international weitgehend nicht anerkannt, Kaliningrad aber schon, das ist unumstritten. Hier formuliert ein Deutscher offen den Zugriff auf ein ehemals deutsches Gebiet. Revanchismus in Reinform, der mich ein weiteres Mal sagen lässt, faschistischer kann es nicht mehr werden. Lange formulierte sich auf Englisch aus. In der neuen Armeeführung sieht er einen Kulturkampf zweier Generationen. Die neue Spitze stünde für Kriegsführung, die Russland Probleme bereite, also Zuspitzung. Er nennt die neue Armeeführung Modernisierer, baut auf die nächsten Wochen und Monate. Lange sieht die neue Armeeführung nicht als Zeichen einer absoluten Stärke der Durchsetzungsfähigkeit von Zelensky. Lange formuliert Hoffnung der Ukraine auf Deep Strikes, die russische Geldversorgung durch Energieverkäufe unterbrechen, Putins System ins Wanken zu bringen, hofft mindestens auf einen sektoralen Waffenstillstand. Hier zieht schon wieder etwas Realismus ein. Er meint, für Russland ist das eine schlechte Nachricht. So ist das von russischen Experten auch kommentiert worden. Ich meine, auch für uns ist das eine schlechte Nachricht. Und erinnere an die völlig ausgeblendete Geschichte, eben die Feindstaatenklausel, die besagt vereinfacht, dass ein Feindstaat, das wären wir, das wären die Italiener, das wären die Japaner, so er ein weiteres Mal gegen einen Siegstaat, das wären die Russen, die Engländer, die Briten, die Franzosen, vorgeht, ohne formelle Erklärung Kriegshandlungen gegen diesen durchgezogen werden können. Völkerrechtlich einwandfrei, wir reden von UN-Charta. Nun gibt es Spaßvögel, die die Feindstaatenregelung in Frage stellen, meinen, das 2+4-Abkommen wäre ein Friedensabkommen, ein Friedensvertrag. Ich halte das für gewagt, die Feindstaatenregel ist noch auffindbar, nie aus der UN-Charta verschwunden und den 2+4-Vertrag rege ich an, durchzulesen. Er verlangt Frieden, 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 Freude und Eierkuchen, vor allem unserer Seite gegenüber Russland. Im Prinzip treten wir das seit über 30 Jahren mit Füßen. Wenn dieser 2+4-Vertrag etwas ist, dann eine Art Aura der Legitimität für die sogenannte deutsche Wiedervereinigung. So wie die Lehren aus Weltkrieg II die Legitimität der DDR war und auch 40 Jahre trug. Die BRD hingegen war ja das in etwa weiter so mit Coca-Cola, was dann ja immerhin zu den Studentenbewegungen Ende der 60er Jahre führte. Hier standen ja die Jungen gegen ihre Väter auf. Gegen den Nazi-Mief, das alles nicht sehen zu wollen, ist Geschichte auf den Kopf stellen. Die Frage nun, die auch in Russland diskutiert wird, ist: Besteht durch die Feindstaatenregelung nicht nur die Möglichkeit zum Gegenschlag oder nicht vielleicht auch die Pflicht? Karaganow formulierte unlängst von einer Verantwortungslosigkeit der Passivität. Auf die westliche Interpretation, wir müssen Atombombe werfen, würde ich ihn nicht reduzieren. Nun eiere ich das hier seit Jahren, seit Beginn des Konflikts und zu Recht kann man sagen, ja warum machen sie dann nichts? Die Russen, vielleicht haben sie die Hose voll, vielleicht geben sie auf. Offen gesagt, ich weiß es nicht, vielleicht stecken auch alle unter einer Decke. Was ich weiß, wenn ein Gegenschlag folgt, kann dieser auch relativ schnell eine atomare Komponente bekommen. Das stellt die Gefährlichkeit dieser Politik klar, die die der zumindest mir vergleichbaren vor 80 Jahren eigentlich noch in den Schatten stellt.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Ohne Frage, die zerstörte Innenstadt von Dresden gab historische Bilder her, warf einen Schatten auf den Tag, aber schon in Dresden-Neustadt war vieles weitgehend intakt, wie auch in Berlin, Prenzlauer Berg, da sieht man das schön, das sind ja Altbauten, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg standen. Eine atomare Komponente, wie auch immer angewandt, wird folgenreicher werden. Ich teile die Einschätzung von Thomas Röper auch in der vergangenen Woche hier in der kleinen Audiodatei dargeboten, dass die russische Seite die kommenden Wahlen abwarten wird. Eine Deeskalation unserer Seite erwarte ich nicht mehr und eine Aufgabe russischer Positionen auch nicht, die mittelfristig übrigens zum Zerfall Russlands in der jetzigen Form führen würde. Infolgedessen könnten mehrere atomar bewaffnete, hochgefährliche nationalistische Staaten entstehen. So hochgefährlich, dass fast zu wünschen bliebe. Sie würden alle unter einer Decke stecken. In jedem Fall unter einer Decke stecken ARD und ZDF.
ARD und ZDF singen heute aus ihm.
Die gute Nachricht ist, es wird nicht am ersten Tag schon der Frieden ausbrechen in dieser Region.
Ich denke, Elmar Thewissen kann beruhigt sein. Aufmacher-Tagesschau heute: USA und Saudi-Arabien besiegen Atomabkommen. Formuliert wird ziviles Atomprogramm. Naja, aus Russland: Sergej Lavrov, Saudi-Arabien braucht keine US-Erlaubnis für Urananreicherung.
Mujtaba Khamenei wurde zum obersten Führer ernannt.
Danke, beste Svetlana. Neue US-Angriffe: Houthis aus Jemen beschießen saudischen Tanker im Roten Meer. Interpretationsspielräume für den Iran: Null. Wird es noch ohne Atombombe gehen? Wie wird Pakistan das sehen? Also China. Meldungen von IRNA, iranische Nachrichtenagentur: Der amtierende Verteidigungsminister, iranische Innovationen haben die Kräfteverhältnisse auf dem Schlachtfeld verändert. Schäden an feindlichen Stützpunkten: König Faisal und Prinz Hassan in Jordanien. Widerruf an Rafael Grossi: Der Iran habe keine nuklearen Aktivitäten. Ein Datacenter in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist seitens des Iran zerstört worden. 20 Jahre Mühe zur Kontrolle ganz Westasiens sind nun zunichte gemacht. Und Trump wird auch zitiert: Er droht erneut wegen des Todes US-amerikanischer Soldaten. Und China will mit Australien positiven Kurs der Beziehungen fortsetzen. Xi Jinping fordert hochwertige Entwicklung von Grundbildung. CGTN, weißrussische Nachrichtenagentur Belta. Wehrdiensteinberufungsdekret von Alexander Lukaschenko unterzeichnet. Er ließ sich Bericht des Verteidigungsministers erstatten. Er bestätigt ruhige Lage um Weißrussland, fehlen von Aggressionsanzeichen. Deutschland und Großbritannien vertiefen Verteidigungskooperation.
Mir ist sehr unwohl zumute.
2000 Mann fehlen, Dienst der Brigade Litauen unbeliebt bei Bundeswehrsoldaten.
Sarah kommt.
BSW-Protest gegen Merz in Schwerin.
Wir stehen an der Seite des ukrainischen Volkes, ohne Wenn und Aber.
Um es rund zu machen, in dieser Konsequenz von Moskau wohl so nicht vorhergesehen. Sergej Lavrov enthüllt: Die USA steuern ukrainische Schläge gegen Russland aktiv mit. Pressekonferenz am Mittwoch. Uff, also vom Wetter schnell noch eine Trinkpause. Sonne, Wolken, Schauer, Gewitter. Zum Wochenende Zweiteilung. Im Süden sommerlicher. Sonntag viele Gewitter.
Gerne beantworte ich dir jede Frage. Bin ich doch das neue Auto?
Danke jetzt nicht. Kommende Woche zunehmend heißer.
Marcello, einen schönen guten Morgen gewünscht. Danke für deine zauberhaften Nachrichten. Sie werden meinen Tag verschönern.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.